Seelenfutter-Folge 146 von frechen Wünschen und Hirnschlepperei. Gedichte von Dorothee Sölle und Theodor Fontane.
Wie oft hab ich sie weggescheucht, freche, unmusikalische Vögel. Wie spatzen ihr meine Wünsche?
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Seelenfutter-Folge im Jahr 2023. Das Jahr ist noch richtig frisch und da haben wir uns gedacht, wir könnten uns doch nochmal mit Wünschen beschäftigen. Liebe Leute dort im Land, die ihr uns zuhört, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir, das sind Susanne Gasowski, Autoren aus Hamburg. Ich bin Friedemann Magor, Pastor aus Husum. Und ja, ich hoffe, du hast es auch gut geschafft. Susanne, 2023 ist da. Hast gemerkt, ne?
Ja, hab ich gemerkt. Und ich sitze ja noch hier, also habe ich es überlebt, den Jahreswechsel. Und wünsche auch allen ein frohes Neues. Ich finde, das kann man sogar eine Woche später noch machen. Oder wann immer ihr uns auch zuhört. 2023, genau. Wer hätte gedacht, dass wir das schaffen, oder? Mit unserem kleinen Projekt.
Du staunst jede Woche.
Ich staune immer.
Zu Recht. Genau. Und wenn ihr im Sommer 24 auf diese Podcast-Folge stoßt, auch dann noch ein schönes neues Jahr.
Ich bitte darum. Und wir haben wunderbare Gedichte zusammengetragen wieder. Also das machen wir ja. Das erstaunt mich ja auch jedes Mal aufs Neue, dass wir es dann doch schaffen. Und du hast einen Text vorgelegt, der hat mich eine Weile sprachlos gemacht, wie du gemerkt hast. Erzähl.
Ja, sie war verschwunden.
Sie war verschwunden ein wenig. Ja, ich grübelte Susanne, und grübelte in meiner kleinen Kemenate.
Sie war entweder irgendwie ausgewandert oder irgendwie am Lesen. Aber jetzt haben wir uns ja wieder.
Ja, haben wir. Absolut.
Super. Und zwar ein Gedicht von Dorothee Sölle, die bestimmt einige von euch kennen, die ich aber gerne nochmal vorstellen möchte, weil sie eine ganz besondere Frau ist als Dichterin, als Denkerin und als Lehrerin und auch als meine Lehrerin. Mm. Boah, kann man ja mal so, das bitte mal so am Anfang sagen.
Ja, auf jeden Fall.
1929 in Köln geboren, 2003 verstorben während einer Vortragsreise in Göppingen. Und sie ist wirklich, ich übertreibe jetzt kein Müh, Susanne, sie ist eine der prägendsten Personen in Theologie und Kirche im 20. Jahrhundert überhaupt und eine großartige, berührende Dichterin, eine mutige Frau und international hochgeachtet und hier in Deutschland, möchte ich mal sagen, um ihre wissenschaftliche Anerkennung eigentlich eher betrogen worden, was nicht an der Schärfe ihrer Gedanken, sondern an der Provokation ihrer Theologie liegen mag, ist mal so meine These. Sie schöpft aus vielen geistigen und geistlichen Quellen und hat sich in ihrem Arbeits- und Dichterinnenleben mit Friedensbewegung, Frauenbewegung, Umweltbewegung zusammengetan und es gehört zu ihrer DNA, das, was sie sagt, in Lyrik und in Theologie immer auch in die Gerechtigkeitsfragen und in die Wirklichkeitsfragen umzumünzen. Groß geworden ist sie in Köln als vierte von fünf Kindern in einem Juristenhaus. Ihr Vater, Hans Karl Nipperdey, Juraprofessor, ist in der jungen Bundesrepublik Präsident des Bundesarbeitsgerichts gewesen. Und ihr Bruder Thomas Nipperdey, du als Historikerin wirst dem öfter mal begegnet sein in der Literatur. Dorothee ist 16 Jahre alt, als der Weltkrieg endlich zu Ende ist, ist tief erschüttert. Ich stelle mir vor, in Köln groß geworden, da hat ja kaum ein Haus irgendwie
nichts mehr gestanden, ja, ganz
gestanden, wenn nicht gerade irgendwie Teil des Kölner Doms noch. Und tief erschüttert durch die Erkenntnis der Nazi-Gräuel, vor allen Dingen der Shoah. Ja, eins ihrer wichtigsten Bücher als junge Frau, das Tagebuch der Anne Frank. Mhm. Und 1949 nimmt das Studium auf, Philosophie, Germanistik, klassische Philologie und 2 Jahre später auch Theologie. Und dieses Grenzland zwischen Literatur und Theologie ist irgendwie ein Lebensthema, möchte ich mal so sagen. Also schlägt sie in ganz vielen theologischen Arbeiten von ihr nieder. Ihre Habilitationsschrift Realisation, Studien zum Verhältnis von Theologie und Dichtung nach der Aufklärung, 1971 geschrieben. Und selbst ist sie eben auch Autorin nicht nur zahlreicher, wirklich hochrelevanter theologischer Arbeiten, sondern auch von 7 Gedichtbänden. Theoposie ist der Fachbegriff, der in dieser Zeit geprägt wurde, also eine Art von Gott und von der Transzendenz und der himmlischen Macht und der Ewigkeit zu reden, die am ehesten sich in poetischer Sprache ausdrückt, weil sie die dafür notwendigen Räume öffnet. Und nicht versucht, in wissenschaftlicher Sprache eine Präzision vorzugaukeln, die dem Gegenstand unangemessen ist. Ich stotter mich da mal so.
Nein, alles gut. Ich weiß genau, was du meinst.
Gedichte sind vor allen Dingen in ihrer Lebensphase 1975 bis 87 relevant geworden, also selbst zu schreiben, in der sie als Professorin zwischen New York und Hamburg pendelte. Aber zurück zum Anfang, 54 hat sie Staatsexamen gemacht, auch dies so auf der Grenze Lehrerin für Deutsch und Religion. Das sind eben die beiden Dimensionen, in denen sie zu Hause war und durch beide Dimensionen sozusagen ein gemeinsames fokussiert hat. Verheiratet mit dem Maler Dietrich Sölle und ab 1969 mit Fulbert Stefensky. Das ist eine aufregende Geschichte. Er war zuvor Benediktinermönch und später Professor für Religionspädagogik in Hamburg und auch ein ganz wichtiger Lehrer von mir. Die beiden entwickeln mit anderen zusammen das politische Nachtgebet in Köln 1968. Andacht und Diskussion oder Diskussion und Andacht. Neue Form der Spiritualität mit hoher politischer Relevanz und hoher Beteiligung der Leute. Und sie sind prägende Personen, aber sie eben ganz stark für eine selbstkritische, weltoffene Kirche und ein sühnebereites Christentum. Dafür steht sie ein. Politisch streng parteiisch. Und spirituell von großer Tiefe, entschieden und zerbrechlich. Sie ist eine Prophetin, möchte ich sagen, und eine Mystikerin und eine große Lehrerin.
Entschieden und zerbrechlich ist wunderbar.
Und du merkst, ich komme so ein bisschen ins
Schwärmen. Ja, ins Schwärmen. Ich würde die ganze Zeit so und denke, oh Gott, was für eine Freude, Ereignis muss es gewesen sein, ihr begegnet zu sein.
Ja, ich bin da ein Glückskind, dass ich das durfte.
Bist du.
Und das Gedicht, das ich dir mitgebracht habe und euch lesen will, also das ist schon sehr besonders, weil es eine spirituelle Dimension hat, ohne sie zu benennen. Und dieser Text, teste das mal ab, wenn du es gleich hörst, er könnte von einem Menschen auch geschrieben worden sein, der von Gott nichts weiß. Aber dass er von ihr geschrieben ist, macht in mir nochmal eine besondere Resonanz. Stammt aus dem Buch Dorothee Sölle, Poesie als Gebet. Das ist unterschrieben mit einer Biografie in Gedichten und das ist im Wichern Verlag erschienen. Wirklich ein ganz tolles Buch, in dem Gedichte zusammengetragen sind aus diesen 7 Bänden, rausgegeben, kommentiert von Barbara Zillmann und sozusagen eingeordnet in kleinen biografischen Miniaturen. Erstmals erschienen ist das Gedicht im Gedichtband Spiel doch von Brot und Rosen 1981. Und wir präsentieren es hier heute im Seelenfutter mit freundlicher Genehmigung des Wolfgang Fiedkau Verlags und eben von Barbara Zillmann, der Inhaberin dieses Verlags. Und
ja, da vielen Dank dafür. Sehr, da freue ich mich auch, ja,
dass wir es machen. Und Leute, wenn euch das auch so berührt, Dorothee Sölle, Poesie als Gebet, ist wirklich ein tolles Buch. So, jetzt rein in Text. Mhm. Geht los mit Wie Spatzen sind meine Wünsche. Es fängt schon so toll an. Ich lese es uns einfach vor.
Bitte.
Wie Spatzen sind meine Wünsche. Freche, unmusikalische Vögel. Oft habe ich sie weggescheucht. Auch den einen oder anderen zu Boden getroffen mit meiner analytischen Schleuder oder mir einfach vorgenommen, ohne Spatzen zu leben. In einem Wohnschacht zum Beispiel, hell erleuchtet, gar nicht besonders schmutzig, hübsche Sachen zum Aussuchen und Einwickeln finde ich dort, die trage ich von einem Ende der U-Bahn zum anderen. Warum nicht gleichmäßig mein Leben zu bringen, ohne die Störenfriede? Arglos kommen sie wieder, suchen mich auf und besetzen das Land. Wie oft habe ich sie weggescheucht, freche, unmusikalische Vögel, wie Spatzen, ihr meine Wünsche. Dorothee Sölle.
Ach, wunderbar. Was für ein wunderbarer Text.
Ja!
Ich habe mich so versenkt in diesen Text, wirklich, weil ich, es ist, meine Aufgabe besteht ja zum einen jetzt mit dir darin, darüber zu sprechen, aber auch eine Antwort darauf zu finden. Und das ist, finde ich, wirklich nicht einfach, weil dieser Text so vielschichtig ist, ja, und so besonders, also finde ich, so besonders ist, und du kannst an einigen Ecken, ich an vielen Ecken andocken, und ich finde erstmal die Bilder wunderbar. Ist es so, dass im Prinzip das Ganze ohne Satzzeichen funktioniert, oder?
Ja, ohne Satzzeichen, ja. Und kleinen Buchstaben geschrieben.
Genau.
Und so will es auch Dorothee sein, also ja. So hat es ja. Die Autorin gesetzt, und es ist
aber die Spatzen sind groß beschrieben, nicht wahr?
Nur in dem, was ich da geschrieben habe. Nein, im Original nicht. Im Original ist nur das erste Wort wie groß geschrieben, ja. Weil es da irgendwie losgeht und die Spatzen sind klein. Das habe ich, Susanne, hier nur unter uns. Hört mal weg. Habe ich dir falsch abgeschrieben.
Nee, aber so, hast du gar nicht.
Aber diese optische Anmutung ist eben besonders, ja. Ich habe es versucht im Lesen deutlich zu machen, mich einmal auch ein bisschen vertan, aber es fließt so. Also genau. Es hat eben nicht die Interpunktion, die du gesucht hast, und damit hat es auch etwas etwas Durchlaufendes, etwas
genau, das wollte ich damit
unstrukturiertes, genau. Wobei es totale klare Binnenstruktur hat, aber es läuft, es fließt, dieser Gedanke, dieses Bild von den Spatzen, das ist schon eine große Freude, finde ich, sich darauf
absolut,
einzulassen.
Absolut, absolut. Also ich finde das Bild wunderbar. Wie Spatzen sind meine Wünsche. Freche, unmusikalische Vögel. Vögel, die nerven. Man weiß es selber, ja, wenn so ein Schwarm plötzlich ankommt und um einen herum schwirrt und man möchte sie wegscheuchen. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild für das, was einen manchmal überfällt an Wünschen oder Gedanken, die man eigentlich am liebsten verscheuchen möchte, weil sie im Moment nicht passen. Und dann kommt in der Mitte eine Idee, die hat mich umgehauen. Sie möchte ohne Spatz leben, in einem Wohnschacht zum Beispiel. Hell erleuchtet, gar nicht besonders schmutzig. Also in einer U-Bahn-Station, in irgendeinem, also ich stelle mir da etwas ausgesprochen Ungemütliches vor, ja. Und das finde ich bemerkenswert.
Ja, Wohnschacht, da bin ich jetzt nicht auf U-Bahn gekommen. Also sie nutzt die U-Bahn, aber auf jeden Fall finde ich ein sehr technisches Wohnen irgendwie
tief unten,
in einem Block oder auf jeden Fall schwer eingemauert.
Genau, fensterlos.
Und dann mit hübschen Sachen zum Aussuchen und Einwickeln. Also sozusagen selbst dekoriert. Sie fährt die Dinge, trägt sie von einem Ende der U-Bahn-Station zum anderen. Also auch sehr unruhig, sehr sehr nervöser Mittelteil, finde ich, in diesem Bild von einem Leben ohne Spatzen. Ich muss sagen, wenn ich den Text lese, bin ich so in diesem, auf dieser metaphorischen Ebene drin, der Spatzen und des Lebens ohne Spatzen, dass ich die Wünsche eigentlich fast vergessen habe. Damit hebt es an, wie Spatzen sind meine Wünsche und damit endet es wie Spatzen auch. Ihr meine Wünsche. Und das finde ich großartig, dass er sozusagen dann nochmal zum Schluss eingedreht wird. Die Spatzen stehen für Wünsche in mir, die auftauchen, die hochkommen und die Dichterin in eine gewisse ärgerliche Ungeduld bringen, weil Wünsche sind schon ganz schön nervig.
Total.
Wenn du deinen Alltag irgendwie so
und dann
durchziehen willst.
Genau. Ich finde dieses nervöse, dieser Mittelteil, den du da ein bisschen nervös nennst, also wo sie sich selber in irgendetwas hineinwünscht, wo ich mich jetzt nicht so sehen würde, da stellt sie dann auch die Frage, warum nicht gleichmäßig mein Leben zubringen? Und das gleichmäßig finde ich an dieser Stelle so beeindruckend, weil alles, was ich davor gehört habe, so überhaupt nichts mit Gleichmäßigkeit oder irgendeiner Friedfertigkeit oder einem friedvollen Leben zu tun hat.
Zumindest aber
ohne die Störenfriede.
Von den Wünschen, die da immer wieder aufploppen und die eine andere, nämlich eine viel tiefere Unruhe ins Leben reinbringen. Natürlich ist dieses in dem Gedicht eine ironische Verdrehung.
Absolut, genau.
Denn die Wünsche sind das Kostbarste, was dem Menschenkind passieren kann, dass da die Kraft einer Vision oder einer Utopie innen aufsteigt, die gelebt werden will, die Möglichkeit, es könnte ganz anders sein. Das ist so geistvoll und so zukunftsweisend und lebensfördernd, aber sie betrachtet das kunstvoll, ironisch aus der Sicht einer, die das immer wieder wegscheucht oder schleudert, zu Boden getroffen hat. Man kann sich die Wünsche auch wirklich alle kaputt sabbeln oder intellektuell entleeren.
Naja, und vor allen Dingen ist ja letztendlich, also diese Frage, warum nicht gleichmäßig mein Leben zu bringen, auch die beinhaltet ja eigentlich einen Wunsch. Ja, also das ist ja auch schon fast ein bisschen paradox. Und also deutet sich einfach an, ein Leben ohne Wünsche ist eigentlich überhaupt nicht möglich.
Ja, richtig. Ja,
genau. Ja. Wie oft ich sie also selbst wenn ich meine, ich könnte ohne Störenfriede sein, möchte ich ja dennoch dann in Ruhe leben. Und wie oft habe ich sie weggescheut und sie kommen dennoch wieder. Ich bin gar nicht in der Lage, mich von Wünschen zu befreien. Und
sie suchen mich auf.
Und sie sind einfach da. Genau. Egal in allem, was ich tue, steckt irgendwo auch ein Wunsch danach, es dann zu machen. Und das finde ich so, so wunderbar kunstvoll an diesem Text.
Ja, freche, unmusikalische Vögel, das gehört zu der Anfangs- und Schlusssequenz, also zweite und vorletzte Zeile. Ein großartiges Bild, frech, also respektlos, unmusikalisch, das ist nicht in ein großes harmonisches Bild eingepasst und einkomponiert, sondern flippig und ungehobelt und nicht kontrollierbar, für Kontrollfreaks eine reine Katastrophe.
Genau, und das sind auch Wünsche. Spatzen. Genau, und das sind auch Wünsche, mit denen sie nicht zufrieden ist, ja, die, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun haben will. Deswegen scheucht sie sie so weg, die sie eher belästigen Nerven als ihr eine Zufriedenheit zu geben.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also scheucht sie weg, weil sie eine Unruhe ins Leben bringen durch die Hoffnung, durch die Vision, weil sie eine Irritation geben im zwanghaften Leben.
Ja, ja, aber weil sie
eine Utopie auslösen und die Frage, ob sie zufrieden ist in dem, also in der das lyrische Ich zufrieden ist in dem Zustand der weggescheuchten Spatzen, müssen wir ja mal offen halten.
Also absolut.
Irgendwie erschöpft, zufrieden, weil der Nervkram weg ist. Aber genau. Es fehlt eben das Entscheidende.
So ist
es. Es fehlt die Kraft.
Genau, das meinte ich. Also ich meinte jetzt nicht, dass sie, also die sich auf diese Wünsche einzulassen. Ja, das ist das, was ihr im Moment zu viel vorkommt, obwohl sie dann zum Schluss zumindest, also das zumindest ist offenbar, dass man sie nicht wirklich verscheuchen kann. Ein wunderbarer Text, eine wunderbare Art, mit Wünschen in diesem Bild umzugehen.
Und war also in Wahrheit eine Liebeserklärung an die
natürlich.
Wünsche und an die Spatzen.
Ja.
Und das in so einer ironisch distanzierten Art. Ich finde, das ist ein guter Text zum Jahresbeginn.
Finde ich auch.
An dem wir oft starten, so mit Perspektiven, was wir kommen und sicherlich auch mit Hoffnung und Wünschen. Und mir geht es mindestens so, ich das oft auch wieder einkassiere und sage, lass man träumen nicht so viel, sondern mach jetzt mal deinen Job hier und so. Diese Wünsche sind so gut und wir brauchen das am Anfang eines neuen Kalenderjahres.
Auf jeden Fall.
Uns nochmal vorzustellen, wie könnte es eigentlich noch sein?
Ja.
Was wäre eigentlich alles möglich?
Absolut.
Und nur wenn das in mir einen Raum kriegt, dann habe ich auch eine Chance, mich dafür stark zu machen.
So ist es.
So, das ist mein Angebot für die erste
Januarfolge. Um es mal als Rheinländerin zu sagen, ja? Ich meine, so Dorothee Sell und ich, wir kommen.
Und dann hast du, dann hast du ein Psalmwort dazu gestellt.
So ist es und habe das aufgegriffen, was du gerade gesagt hast und was sie, glaube ich, oder was wir beide jetzt gerade ausgearbeitet haben, was sie mit diesem Text dann schlussendlich doch machen wollte, nämlich eine Liebeserklärung an Wünsche. Und sie eben nicht einfach abzuschütteln, sondern vielleicht auch mal hinzuschauen und zuzuhören. Bei Psalm 20, ich habe ein Psalmwort dazu gestellt, das machen wir ja eigentlich ganz gerne. Ich gucke meist sofort dort bei dem Psalm, jetzt Psalm 20 bin ich fündig geworden, Vers 5. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und erfülle alles, was du dir vornimmst. Drück es nicht weg, achte darauf, auch vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, was ist dir wichtig, was wünschst du dir, was nimmst du dir vor, geh nicht zu früh wieder in den Alltag, vertraue darauf, ergebe dir, was dein Herz wirklich begehrt, was du dir wirklich wünschst.
Das finde ich sehr schön und das ist den zentralen Ort, Herz hat. Das finde ich daran wichtig, weil in diesem Gedicht Mittelteil ja auch das ein oder andere sozusagen auf der Oberfläche, ich sag's jetzt mal so ein bisschen klassenkämpferisch, also im kapitalistischen Konsum eingekauft wird, hübsche Sachen zum Aussuchen und Einwickeln. So. Und das ist nicht das, was das Herz nährt. Sondern dass die oberflächliche Kaufsucht irgendwie befriedigt. Aber hier geht es um eine ganz tiefes Begehren und Gott nährt dann das, was uns mit dem, was wir wirklich brauchen. Sehr schön.
Ja, dann lies uns doch bitte den Text von Dorothee Sell.
Ich lese noch einmal.
Bitte.
Wir könnten da noch länger drüber quatschen.
Unbedingt. Ich habe auch gerade, weil wir den Konsumaspekt zum Beispiel noch gar nicht richtig ausformuliert haben. Aber ja, der ist genau das. Es gibt eben Wünsche, die kommen von Herzen. Es gibt irgendwas, was man begehrt, was einem von außen zugeführt wird, was aber lange nicht das ersetzen kann, ja. Aber wunderbar, der Text dazu nochmal, bitte.
So, jetzt kommt's. Wie Spatzen sind meine Wünsche. Freche, unmusikalische Vögel. Oft habe ich sie weggescheucht. Auch den einen oder anderen zu Boden getroffen mit meiner analytischen Schleuder. Und mir einfach vorgenommen, ohne Spatzen zu leben. In einem Wohnschacht zum Beispiel. Hell erleuchtet, gar nicht besonders schmutzig. Hübsche Sachen zum Aussuchen und Einwickeln finde ich dort. Die trage ich von einem Ende der U-Bahn-Station zum anderen. Warum nicht gleichmäßig mein Leben zubringen, ohne die Störenfriede? Arglos kommen sie wieder, suchen mich auf und besetzen das Land. Wie oft habe ich sie weggescheucht? Freche, unmusikalische Vögel, wie Spatzen ihr meine Wünsche. Dorothee Sölle.
Wunderbar, vielen Dank dafür.
Sehr gern. Und dann, Susanne, ich darf das kurz nochmal andeuten, bist Bitte. Du in eine Schockstarre, irgendwie in ein, kurz mal verschwunden ich und dann wieder aufgetaucht mit einem Text und ich musste wirklich laut losschmunzeln, als ich den
gelesen habe. Ach, das freut
mich sehr. Wie schön Theodor Fontane dazu zu stellen. So hätte, glaube ich, Dorothee Sölle auch nicht immer gedacht, dass ihr Gedicht mal mit einem Fontane zusammen in
ja, wahrscheinlich, Zug kommt. Wahrscheinlich
aber
nicht.
Geht.
Aber bei uns geht ja ohnehin A, alles, B, geht das ganz besonders gut, das finde ich auch. Fontane hatten wir vor kurzem, oder? Also, nicht wahr? Den hattest du uns vorgestellt, und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es war tatsächlich das erste Mal, dass wir ihn hatten, oder? Was ich nicht fassen kann, ehrlich gesagt. Theodor Fontane,
wir
vielleicht
holen
ganz.
Auf.
Ganz kurz nur, wir holen jetzt absolut auf. So, die meisten von uns kennen wahrscheinlich Effi Briest und Unterm Birnbaum gelesen, eventuell noch.
Stechlin.
Genau, Stechlin von Irrung und Wirrung. Genau, Theodor Fontane 1819, am 30. Dezember, kurz vor Silvester als Sohn des Apothekers oder eines Apothekers geboren. Seine Kindheit war unruhig aus finanziellen Gründen offensichtlich. Ich weiß nicht, ob du das auch angedeutet hattest, ich glaube schon, war der Papa ein bisschen spielsüchtig.
Na klar.
Genau, und hat die Familie zog ständig um. Er musste mehrmals Apotheken verkaufen und wieder kaufen, der Papa. So unruhig wie das die Umzieherei und das Leben war natürlich auch Theodors Schulkarriere. Hat das Gymnasium besucht, ist auch privat beschult worden und ist dann auf eine Gewerbeschule gegangen und schließlich hat er eine Lehre als Apotheker in Berlin begonnen und beendet. Und offenbar hat er während dieser ganzen Zeit geschrieben und geschrieben. Schreiben war eine Konstante und das kommt mir ganz bekannt vor, das haben wir oft gehabt, gerade in diesen ganz unruhigen Kindheiten des 19. Jahrhunderts. Wenn die Begabung dann da war, dann war das auch eine Art von Halt. Hat dann auch schon relativ früh seine erste Novelle veröffentlicht, hat und ganz interessant, wirklich eine ganze Zeit lang immer parallel gearbeitet, als Apothekergehilfe, später dann als Apotheker und dennoch geschrieben. Gedichte, Novellen, später auch Theaterkritiken bei der Zeitung veröffentlicht. Und wie alle jungen Männer und vor allen Dingen alle interessierten jungen Männer Ende der oder sagen wir in den 1840er Jahren politisierte er peu à peu. Ist dann eine kurze Zeit beim Militär gewesen. Und hat sich dann auch bei der Deutschen Revolution 1848 auf die Barrikaden gestellt, auf die Seite der Revolutionäre, hat 49 dann den Apothekerberuf ganz an den Nagel gehängt und hat gesagt, ich muss schreiben. Das war natürlich alles andere als einfach. Wie gesagt, die Verhältnisse daheim waren, er war nicht auf Rosen gebettet, anders als viele Adlige des 19. Jahrhunderts. Die schrieben, er hat dann 1850 geheiratet, seine große Liebe Emilie, hat mit ihr 7 Kinder geboren, was ich auch bemerkenswert finde. 3 davon starben kurz nach der Geburt und immer die angespannte finanzielle Lage. Fontana hat dann nochmal versucht, Stellungen anzunehmen, war unter anderem in den 50er Jahren auch mal Presseattaché des preußischen Gesandten in London, hat aber auch das irgendwann, also relativ schnell wieder gekündigt und ist dann mit seiner Familie wieder nach Berlin gezogen. Zu interessiert, zu neugierig, zu offen. Ich kenne das, ich bin auch Journalistin, ich weiß, dass das schwierig ist, auch gerade als Presseattaché dann. Er ist dann, das hattest du auch berichtet, Kriegsberichterstatter geworden. Ist in den 60er Jahren zu den großen Kriegsschauplätzen in Europa gefahren, zum dänischen Kriegsschauplatz nach Kopenhagen, hat seine ersten Kriegsbücher veröffentlicht und dann eben auch bei dem preußisch-österreichischen Krieg 1870. Er hat dann danach so seine literarisch produktivste Zeit gehabt. Wir haben das gerade beschrieben, Irrungen und Wirrungen unterm Birnbaum. 1891 hat er dann zusammen mit Klaus Groth den Schillerpreis erhalten, ist dann erkrankt. Ich habe gelesen an Gehirnanämie. Ich weiß nicht genau, was das jetzt sein soll. Es muss irgendeine Art Hirnschwindsucht gewesen sein. Er hatte Angst, seinen Verstand zu verlieren, hat dann angefangen, seine Kindheitserinnerungen aufzuschreiben und tatsächlich ganz zum Schluss noch den Roman Effi Briest und Stechlin fertig gestellt und ist dann 1898 in seiner Berliner Wohnung verstorben. Ein spannender, wirklich bemerkenswerter Mann, aus ganz kleinen Verhältnissen ganz groß geworden und gehört jetzt einfach in den großen literarischen deutschen Kanon, würde ich sagen, oder?
Absolut, ja.
Mitgebracht habe ich von ihm das Gedicht Aus der Ferne. Das ist wahrscheinlich 1861 das erste Mal veröffentlicht worden und das geht so. Aus der Ferne diesen Wunsch, glückliche Sterne und guten Punsch, jene für immer, diesen für heut. Und nimm nichts schlimmer, als Gott es beut. Raffe dich, sammle dich, 1, 2, 3 und verrammle dich gegen Hirnschlepperei. Brich, was nicht halten will, brich es in zwei. Aber hältst du still, ist es vorbei. Theodor Fontane. So, jetzt bist du dran erstmal.
Ja, jetzt bin ich dran. Also vielen Dank dafür auf den Wünschetext von Dorothee Sölle. Wie Spatzen sind meine Wünsche. Dieses Wunschgedicht aus der Ferne geschrieben, einem Freund, einer Freundin zugeeignet, vermutlich glückliche Sterne und guter Punsch. Und das zweite sehr handgreiflich und habe ich sozusagen noch nachsilvesterlich in der Nase. Aber das ist ja nur für heute, für immer, aber die glücklichen Sterne. Das ist, finde ich, wunderbar weit und gleichzeitig so herrlich, herzhaft, konkret.
Absolut.
Unmittelbar vom Weihnachtsmarkt sozusagen.
Ganz genau. Genau, es ist auch wohl um die Weihnachtszeit herum geschrieben worden. Ich finde aber auch, es geht im Januar noch mit dem Gedanken an Zimtsterne allerbest. Und es passt auch so ein bisschen in diese Zeit des sich Vornehmens und nach vorne blicken. Weil es eben sozusagen wie so ein Brief klingt, ja, den er geschrieben hat an jemanden, einen Gruß in dieser Weihnachtszeit, auch fürs neue Jahr und für das, was kommen mag. Das ist auch der Grund, warum ich es tatsächlich zu Dorothee Sölle gelegt habe, weil ich dachte, es ist so ein kleiner Brief von ihm an sie. Raffe dich, sammle dich, 1, 2, 3 und verrammle dich gegen Hirnschlepperei. Das ist ja auch das, was sie so ein bisschen damit andeutet, ja. Lass dich nicht verrückt machen. Lass dich nicht ablenken zu sehr. Aber dann eben zum Schluss, und darüber müssen wir, finde ich, ein bisschen länger sprechen. Brich, was nicht halten will, Brich es in zwei, aber hältst du still, ist es vorbei.
Ja, das ist ein sehr besonderer und bedenkenswerter Schluss. Darf ich noch mal einen Schritt bitte. Zurück vorher? Ich finde es interessant, wie du das zu dem Text von Dorothee Sölle stellst. Ich habe es ein bisschen anders empfunden und will das mal sagen. Also die guten Sterne und die glücklichen Sterne und gute Punsch, das finde ich ist so handfest und so bleibt da drin. Also raffe dich, sammle dich, verrammle dich gegen Hirnschlepperei. Das ist sehr bodenständig, das ist sehr konkret und es ist hat so einen Grundoptimismus, den ich mag.
Genau.
Und bei Dorothee Sölle ist es fast die Gegenbewegung. Also sozusagen zwischen den Zeilen steht, lass die Spatzen zu und die fliegen hoch.
Genau, aber das
und bei ihm fliegt's nicht hoch, sondern bleibt's gesund am Boden.
Ja, ja, aber deswegen meinte ich das. Also das ist genau deswegen habe ich gesagt, das ist so ein bisschen seine Antwort darauf. Also es ist ein bisschen der Rat, lass dich nicht verrückt machen von dem, was um dich herum flattert. Ja. Bleib am Boden. Also das ist natürlich jetzt, ich konstruiere das ja vollkommen, aber deswegen habe ich zu diesem Text gegriffen, weil er für mich so bodenständig ist und also weil er für mich so konkret bleibt.
Eine gute komplementäre Energie.
Genau, das meinte ich damit. Ja.
Ganz besonders in dem Ende der ersten Strophe und nimm nichts schlimmer, als Gott es beut, als Gott es anbietet. Also heißt, ich übersetze für mich, geh nicht mit Pessimismus rein.
Genau.
Sondern schau erstmal, was Gott dir anbietet und mach es dann nicht in deiner Fantasie schlimmer, sondern geh kraftvoll drauf. Und dann, diese Hirnschlepperei ist ja ein unglaublich tolles Wort. Also mit Sicherheit eine Wortschöpfung von Theodor
Natürlich.
Fontane. Was für ein starkes Bild, was da eckige Klammer auf, du hattest die Gehirnpathologie von ihm, aber die will ich da jetzt nicht, sondern es sind die schweren Gedanken, es sind die verknoteten Gedanken, es ist wahrscheinlich der Intellektualismus. Fontane ist doch auch als Schriftsteller einer, der das reelle Leben in den Blick nimmt und dieses Verwurstelte irgendwie nicht braucht. Macht er, finde ich, sehr, sehr schön.
Ja, ich finde das auch. Ich finde, er versucht so einen Mut dagegen zu setzen. Oder dieser Text setzt so einen, ich finde diesen Text so genau positiv nach vorne gerichtet und mutig. Und er hat so ein bisschen, also ich sag jetzt mal aus der Ferne diesen Wunsch, das ist ja schon fast so ein bisschen onkelhaft / freundschaftlich, ja, also ein guter Rat in dieser Zeit, aber mir hat er gut getan dazu und ich mochte vor allen Dingen und verrammel dich gegen diese Hirnschlepperei.
Ja,
wunderbar,
super.
Ja, wälz nicht immer alles hin und her, such nicht immer irgendwie, schütze dich, aber verrammel dich auch selber davor, sag dir selber, mein Gott, du musst jetzt nicht jeden Gedanken totdenken, ja.
Ja, das ist toll. Und dann der Schluss.
Und dann der Schluss. So.
Da lass uns noch mal kurz anhalten. Ja. Brich, was nicht halten will, brich es in zwei.
Ja.
Also das ist schon auch, also A, bodenständig, aber B, sehr kraftvoll. Triff Entscheidungen.
Sehr mutig, genau.
Lass los. Und also statt Hirnschlepperei zu betreiben, mach.
Genau.
Mach, entscheide.
Entscheide.
Geh deinen Weg.
Ja.
Aber hältst du still, ist es vorbei. Wie hast du das verstanden im Verhältnis zu dem davor? Brich, was nicht halten will, brich es in zwei, aber hältst du still, ist es vorbei?
Geh damit um. Also für mich ist es wirklich sozusagen der Wunsch, den er nach vorne schickt oder an seine an das Imaginäre gegenüber schickt. Bleib aktiv, ja.
Genau.
Schau, also wähle bewusst, geh rein, wenn irgendetwas gut ist, aber brich damit Wenn es nicht gut ist, leg es zur Seite. Aber bleib nicht stehen.
Halt
es nicht einfach aus. Wenn du stehen bleibst, ist es vorbei. Dann nützen dir auch alle frommen Wünsche von oben nichts. Mhm. Also du musst schon in der Aktion bleiben. Und das mag ich an diesem Text so. Ich finde ihn sehr aktiv. Ja.
So. Ganz fein. Ganz fein. Und ich habe dazu auch ein Psalmwort gesucht. Du warst bei Psalm 20, ich bin bei Psalm 121. Glückliche Sterne und guten Punsch. Das ist ja so der Ausgangswunsch, den er stellt. Und zu den Sternen setze ich den, der sie geschaffen hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist sozusagen die letzte Instanz hinter den glücklichen Sternen. Die sind ja ein Bild für ein positives Schicksal oder für gute Fügungen. Und dahinter steht der Himmel gemacht hat, Erde gemacht hat, Sterne macht und dich und mich.
Sehr schön. Das so lese ich nochmal Fontane, oder? Mhm. Aus der Ferne diesen Wunsch, glückliche Sterne und guten Punsch, jene für immer, diesen für heut. Und nimm nichts schlimmer als Gottes Beut. Raffe dich, sammle dich, 1, 2, 3, und verrammle dich gegen Hirnschlepperei. Brich, was nicht halten will, brich es in zwei. Aber hältst du still, ist es vorbei.
Ach, wunderbar, vielen Dank, Susanne. Das ist ein großartiger Abschluss der 146. Folge von Frechen Wünschen und Hirnschlepperei, haben wir sie genannt. Und wir hoffen, es hat euch Freude gemacht. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns.
Und unbedingt unter seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns auf jede Zuschrift, lesen alles. Und nächste Woche sind wir wieder da.
Ja, wenn wir schon 2023 jetzt angefangen haben, machen wir weiter, ne?
So ist es.
Susanne?
Mach's gut, bis bald.
Ich freue mich. Tschüss.